Ich lese für heute aus Daniel 12 die Verse 1 bis 3 als Predigtext. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben sind, und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Liebe Gemeinde, am Volkstrauertag, da blicken wir nicht nur zurück auf leidvolle Zeiten der Vergangenheit, auf die beiden großen Kriege und ihre unzähligen Opfer, werden das auch gleich im Anschluss an den Gottesdienst wieder tun, draußen am Ehrenmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, sondern wir blicken auch in die Gegenwart, denn auch da gibt es sehr viel Bedauerliches. Wir wollen gerne verhindern, dass sich derartige Katastrophen wiederholen, solch unermessliches Leid in der Welt sich wiederholt, aber wir sind ja schon wieder mittendrin. Wir sehen, wie eine Spirale sich dreht von Hass, von Krieg unter den Völkern, aber auch im eigenen Lande immer mehr Unverständnis, Parteiungen. Viele Menschen werden wieder heimatlos, sie werden zu Witwen, zu Waisen gemacht. Und das auch in den Ländern der Bibel. Die Hoffnung auf eine friedvolle Zukunft und eine sichere Welt schwindet bei vielen Menschen. Was ist da mit den hoffnungsvollen Texten der Bibel, wo Schwerter zu Pflugscharen werden, wo ein Friedensreich unsere Welt umspannt? In der Heiligen Schrift stehen nicht nur solche Texte. Es ist auch noch eine ganz andere prophetische Linie vorhanden. Sie zeigt uns eine brutale, realistische Sicht auf die Dinge. Die Welt, in der wir leben, wird nicht einfach so plötzlich schön. Sie geht auf das Schlimmste zu, auf etwas, zu dem es keine Steigerung mehr geben wird. Nie dagewesene Trübsale werden Daniel angekündigt. Nie dagewesene für die Endzeit. Mir wurde das in der Ausarbeitung der Predigt nochmal erschreckend deutlich, was das heißt. Nie dagewesene Trübsale am Ende. Der Zweite Weltkrieg war nicht das Ende. Sind wir schon bald an diesem Punkt? Am Ende? Dieser Eindruck ist ja nicht neu in der Geschichte der Christenheit. Diejenigen, deren Landstriche von Krieg und Pest im Dreißigjährigen Krieg verwüstet und entvölkert waren, die dachten bestimmt auch, schlimmer kann es nicht mehr kommen, da ist das Ende nah. Aber es ging immer weiter. Und wer dann die Schrecken des Gaskriegs an Frankreichs Fronten miterlebte im Ersten Weltkrieg, der muss auch gedacht haben, so ist die Hölle. Große Trübsal ist da, schlimmer geht's nicht mehr. Aber die Spirale drehte sich weiter, ein noch größerer Krieg entbrannte mit noch mehr Toten, mit noch mehr Terror, diesmal bis in die Heimat hinein, in die Städte, der Bombenkrieg, bis in die Familien hinein. Und dann ja dieser elende Versuch der Ausrottung ganzer Ethnien, was kann da Schlimmeres kommen? Es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie dagewesen ist. Kann man sich das vorstellen? Dass in den letzten Tagen dieser Welt alles Schreckliche und Leidvolle, die Ängste der Menschen und ihre äußere und innere Not, das noch übersteigen wird, was es bisher gegeben hat? Ich möchte mir das nicht vorstellen, aber die Bibel sagt es. Und eine andere Frage, haben sich diejenigen eigentlich getäuscht, die in früheren Zeiten schon dachten, sie seien die letzte Generation? Schon dieser Begriff schlägt ja erstaunliche Brücken in die Gegenwart, nicht? Letzte Generation. Also nicht nur fromme Menschen können sich täuschen, wenn sie sensibel auf unsere Welt blicken. Es gibt dieses, das Ende ist nah im religiösen und auch in einem säkularen Gewand. Nein, ich glaube, sie haben sich nicht getäuscht. Immer wieder haben sie wahrgenommen, dass eine Spirale sich immer enger dreht, dass das Elend sich immer noch steigert. Und immer wieder haben sie darin Zeichen des Endes erkannt. Und sie lagen damit nicht falsch, denn Jesus selbst sagt, es ist schon der Geist des Antichristen in der Welt. Und er zeigt sich immer wieder. Aber im Licht der biblischen Prophetie sehen wir, dass es letztlich eigentlich gar nicht um die Frage geht, wann kommt das Ende, sondern es geht um die Zuversicht, wenn das Ende nahe ist, dann auch der Anfang von Gottes neuer Welt. Beides gehört zusammen. Und der Fokus liegt ganz auf Gottes Zukunft für seine Kinder und er liegt nicht darauf, dass alles immer noch schlimmer kommen kann, als es schon einmal war oder als es ist. Und darum will ich, obwohl, und das wissen viele ja auch in der Gemeinde, ich viele Anzeichen der Endzeit zu sehen meine in unseren Tagen, will ich nicht einstimmen in Trübsinn oder in Panikmache, das überlassen wir denen, die keine Hoffnung haben, sondern wir sind berufen, das Reich Gottes zu erben. Und deswegen haben wir hoffentlich eine andere Blickrichtung, nämlich die biblische Botschaft will uns diese Blickrichtung geben. Und sie lautet nicht, alles wird ganz furchtbar, sondern sie lautet, Gottes Volk und seine Kinder werden gerettet werden. In allem Streit und allen Verwirrungen und Ängsten der Endzeit wird Gott die nicht hängen lassen, die sich an ihn hängen. Nicht nur das Abgründige, das Dämonische und das Zerstörerische ist am Werk in dieser Welt, sondern auch, so heißt es in unserem Text, Michael, der große Engelsfürst, er wird auftreten, er wird für sein Volk streiten. Und deswegen will ich das als erstes festhalten. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Auch aus dem Munde Jesu hören wir solche ermutigenden Worte. Im Zusammenhang mit seinen Abschiedsreden zum Beispiel sagt er seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst? Und wahrhaftig, wir haben allen Grund dazu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir im Evangelium lesen, sehen wir, dass auch Jesus bestätigt, dass das Weltgeschehen auf einen schlimmen Höhepunkt zusteuert. Aber er spricht in diesem Zusammenhang auch von der großen Trübsal, ja, die alles in den Schatten stellt, was bis daher war. Aber er sagt auch, dass diese Zeit abgekürzt werden wird. Abgekürzt. Zum Heil und zum Segen für sein Volk. Wir sind nicht in einem wilden, unberechenbaren Strudel, sondern wir sind in Gottes Hand. Die alte Verheißung aus Psalm 68, 20 gilt deswegen für uns. Gott legt uns eine Last auf. Aber er hilft uns auch. Er hilft uns mittendrin, er hilft uns hindurch, er hilft seinem Volk, indem er zum Beispiel ein Ende der Not macht. Und deswegen lautet die letzte Strophe aus dem Choral, befiehl du deine Wege, wisst ihr die? Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Ist das eine schöne Zuversicht? Gott legt uns eine Last auf. Manchmal ganz persönliche Lasten, die Alltagslasten, die man so trägt, aber auch die Last einer vergehenden Welt mit all ihren Ängsten und mit ihrer Furchtbarkeit. Ich möchte noch drei kurze Bemerkungen machen zu den Aussagen in Vers 2 und 3. Ich lese es noch einmal. Daniel wird Folgendes gesagt. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben sind und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Erster Gedanke. Zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Rettung ist dem Volk Gottes verheißen. Das war im Alten Testament das Volk Israel und das Volk Israel ist es auch bis heute geblieben, das Volk Gottes. Dein Volk, spricht ja hier der Engel, nicht zu Daniel. Und dein Volk, wenn er zu Daniel spricht, ist das Volk Israel. Im Neuen Testament kommt darüber hinaus hinzu die Gemeinde Jesu, alle, die zu Christus gehören. Aber habt ihr das gehört und gemerkt, für wann ist die Rettung verheißen? Für wann ist sie verheißen? Ja, Datum steht da nicht. Es heißt hier, zu jener Zeit. Und was ist das für eine Zeit? Trübsal. Trübsalszeit, die große Trübsal. Zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Das heißt doch, wenn die Not am größten ist, wenn das eigentlich keiner mehr für möglich hält und kaum noch einer erwartet, dann, genau dann wird Gott retten. Und das ist eine Wahrheit, die nicht nur für die Endzeit gilt, weltgeschichtlich, sondern die auch in den ganz persönlichen Lebensgeschichten der Kinder Gottes immer wieder erfahren werden kann. Gott hilft dann, wenn alles verloren erscheint. Wenn man keinen Ausweg mehr sieht, dann ist Gott auf dem Plan mit manchmal ganz erstaunlichen Lösungen, an die keiner gedacht hat. Und so hat das auch Paul Gerhardt gedichtet in dem Lied, wo wir schon am Beginn draus gesungen haben, gib dich zufrieden und sei stille. Wir singen jetzt mal die Strophen 9 und 10. Sprich nicht, ich sehe keine Mittel. Wo ich such, ist nichts zum Besten. Denn das ist Gottes Ehrentitel, helfen, wenn die Not am größten. Wenn ich und du ihn nicht mehr spüren, tritt er herzu und wird uns führen. Gib dich zufrieden. Zweiter Gedanke. Viele Menschen bewegt die Frage, wenn sie sich mit der Bibel beschäftigen, auch mit der Prophetie, wie ist das eigentlich alles genau gemeint? Wie hängen die Dinge zusammen? Was passiert wann? Wo stehen wir heute genau? Welche Rolle spielt Israel? Und so weiter, nicht? Die eigentliche Frage aber ist eine ganz andere. Seht ihr, und über die wird sich weniger beschäftigt. Es heißt nämlich hier, dein Volk wird gerettet werden, alle, die im Buch geschrieben sind. Und da ist doch die entscheidende Frage, stehe ich im Buch des Lebens? Mein Name. Diese Frage ist relevant. Nicht an welchem Punkt wir stehen und was genau wie sich entwickeln wird, das müssen wir nicht wissen. Das wird sich zeigen. Hier ist das Buch des Lebens gemeint, das Buch des Lammes, wie in der Offenbarung dann genauer gesagt wird. Auch in der Offenbarung, wo über das Weltgericht geschrieben steht, heißt es, dass Bücher aufgetan werden. Das Buch des Lammes, das ist das Buch, in dem die Namen derer stehen, die erlöst sind durch des Lammes Blut. Deswegen ist das das Buch des Lammes. Und deswegen ist diese Frage vor allen anderen Fragen zu klären. Steht mein Name im Buch des Lebens? Aber viele würden dem widersprechen und sagen, muss man denn überhaupt diese Frage stellen? Viele Predigten erwecken den Anschein, als müsse man sie nicht stellen. Als ich zum Beispiel konfirmiert wurde, in meinem Konfirmandenunterricht in diesen 2 Jahren, wo ich auch Gottesdienste dann in unserer Kirche besuchte, spielte diese Frage überhaupt gar keine Rolle. Es herrschte die Auffassung, getauft, gerettet. Also brauchen wir über solche Fragen doch nicht reden. Seht ihr aber das Tauflied in unserem Gesangbuch Nummer 207, nun schreib ins Buch des Lebens, hat eine ganz andere Sicht zu diesem zentralen Thema. Denn da heißt es, ich zitiere aus der ersten Strophe, nun schreib ins Buch des Lebens, Herr, ihre Namen ein und lass sie nicht vergebens zu dir geführet sein. Das heißt, die Gemeinde stimmt ein in diese Bitte zu Gott, weil sie weiß, diese Taufe, die Taufe dieses Kindes könnte vergeblich erfolgt sein. Wenn du nicht durch Glaube an Christus bleibst, wird sie vergeblich gewesen sein. Wenn du durch Unglaube und Gleichgültigkeit nicht an Christus bleibst, wird sie vergeblich gewesen sein. Und dein Name ist nicht im Buch des Lebens. Und dann heißt es, mein letzter Punkt, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Viele können sich das nicht vorstellen, habe ich immer wieder auch mal Gespräche Können Sie sich nicht vorstellen, wenn man tot ist, ist man tot, ne, sagen die Leute. Und dann verwest man in der Erde oder wird verbrannt und dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Das ist der menschliche Gedanke. Man kann sich das nicht vorstellen. Ja, das mag sein, aber darum geht's ja nicht. Darum geht es ja nicht, ob jemand sich irgendetwas vorstellen kann oder nicht. Und da habe ich gestern so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich immer auch Argumente haben will. Ich möchte euch auch als Gemeinde Argumente geben. Nicht? Seid ihr konfrontiert mit solchen Aussagen? Das ist ja Unsinn, das kann man sich ja nicht vorstellen. Nicht? Das entzieht sich der Vorstellungskraft. Wisst ihr, wenn nur das wahr werden kann, was Menschen sich vorstellen können, dann sind wir hier alle in einem Traum. Was wir hier jetzt machen, ist nicht wirklich. Kann gar nicht sein. Eine digitale Orgel. Meine Großeltern hätten gesagt, es geht nicht. Unsere Urgroßeltern, hätte man ihnen gesagt, wir werden sprechen mit Menschen an anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, sprechen mit Bild. Hätten sie gesagt, geht nicht. Dann zog sich ihre Vorstellungskraft. Und konnte es deswegen nicht wahr werden, weil sie es sich nicht vorstellen konnten, oder was? Was ist eigentlich der menschliche Geist? Der menschliche Geist ist großartig, ja, schon. Aber so großartig ist er nur auch wieder nicht, dass er die Dinge Gottes beurteilen kann. Gottes Möglichkeiten, Gottes Zukunft, im Hinblick darauf ist der menschliche Geist zwergenhaft und er liegt meistens falsch. Und deswegen wollen wir uns überhaupt gar nicht beeindrucken lassen davon, ob Menschen darüber spotten. Weil der menschliche Geist nicht imstande ist, diese Dinge zu fassen, springt Gott uns zur Hilfe herbei und sagt es in der Bibel uns mit einfachen, schlichten Worten, gibt er uns Auskunft und diese Auskunft lautet, die Toten werden auferstehen. Und es ist zum Glück für meine Auferstehung vollkommen gleichgültig, ob unsere Zeitgenossen diese Hoffnung idiotisch finden. Und wisst ihr, ich finde, wir müssen, auch wenn solche Gespräche sind, das den Leuten mal ins Gesicht sagen. Es ist für meine Auferstehung, Gott sei Dank, völlig unerheblich, ob du das für idiotisch hältst. Weil dein zwergenhafter Geist gar nicht ausreicht, die Dinge Gottes zu ergründen. Ich glaube, die Zurückhaltung und Höflichkeit der Gemeinde verhindert oft, dass Leute mal wach werden in ihren eingefahrenen, ihnen immer eingetrichterten Gedankengängen, die vollständig idiotisch sind. Daniel wird es mit ganz klaren Worten angekündigt, was vielfach bestritten wird, nämlich dass es eine Auferstehung geben wird aus dem Staub der Erde und dass die einen ins ewige Leben gehen und die anderen dem Gericht anheimfallen. Und wir haben diesen Ernst der Lage auch im Evangelium für heute ja vor Augen gestellt bekommen. Auch wenn wir das nicht wissen, wann genau unser Herr kommen wird, es ist ja auch egal. Wer weiß, dass sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, der kann froh diesem Tag entgegengehen. Er hat Trost, auch in den Wirren und Leiden dieser Zeit, die wirklich schlimm ist. Aber wer es nicht weiß, dass sein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, der hat heute Gelegenheit, diesen Eintrag mal vollziehen zu lassen, indem er sich nämlich zu Jesus als seinem Heiland bekennt und sagt, ab heute will ich ihm folgen. Gebe Gottes Geist, dass das in deinem Herzen gewirkt wird, wenn es noch nicht so ist. Und wenn es so ist, dann sei froh in der Gewissheit. Gott weiß schon jetzt die Namen, die im Buch des Lebens stehen. Und die werden gerettet werden. Und zwar durch die schlimmsten Zeiten hindurch. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.